Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, an diesem Ostermontag zur jetzigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Das Thema, über das Norbert Lied heute zu Ihnen sprechen wird, lautet »Die Stunde der Wiederkunft«. Die Mitarbeiter des Missionswerkes Mitternachtsruf wünschen Ihnen Gottes Segen beim Hören dieser Botschaft.
Ich lese Ihnen zu diesem Thema die Stunde seiner Wiederkunft aus Hohelied Kapitel 2, Vers 8 bis 16. Da spricht die Geliebte, und bitte seien wir doch heute Morgen auch solche, ja? Horch, mein Geliebter, siehe, da kommt er, springt über die Berge, hüpft über die Hügel. Mein Geliebter gleicht einer Gazelle oder einem jungen Hirsch. Siehe, da steht er vor unserer Hauswand, schaut durch die Fenster herein, blickt durch die Gitter. Wir werden sein wie die Träumenden. Genau das hat die hier erlebt. Und diese Liebe zu ihrem kommenden Bräutigam gibt sie Ausdruck, ja. Und sie sagt, ich bin wie eine Träumende. Siehe, da kommt er, welche Inbrunst. Wenn einer auch nur den Gedanken hat, der Ablehnung Jesu gegenüber, dann ist er kein Christ in meinen Augen. Das kann gar nicht sein. Das ist unmöglich. Mein Geliebter gleicht einer Gazelle. Ist wie eine Träumende. Oder einem jungen Hirsch. Siehe, da steht er vor unserer Hauswand. Schaut durch die Fenster herein. Blickt durch die Gitter. Kennst du die Liebe schon? Mein Geliebter erhebt seine Stimme und spricht zu mir, der Braut. Mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm! Denn siehe, der Winter ist vergangen. Die Regenzeit ist vorüber, ist vergangen. Die Blumen zeigen sich im Land. In welchem Land? Die Zeit des Singens ist gekommen. Und die Stimme der Turteltaube lässt sich hören in unserem Land. In welchem Land? Der Feigenbaum rötet seine Feigen. Der Feigenbaum? Und die Rebe, die in Blüte stehen, geben Duft. Mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Meine Taube in den Schlupfwinkeln der Felsen, im Versteck an den Felsufern, lass mich deine Gestalt sehen, lass mich deine Stimme hören, denn deine Stimme ist süß und deine Gestalt ist anmutig, ohne Flecken und Runzel. Fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, die den Weinberg verderben. Die kleinen Füchse machen die Gemeinde kaputt. Denn unser Weinberg steht in Blüte. Mein Geliebter ist mein und ich bin sein, der in den Lilien weidet. Vielleicht darf ich einleitend noch einige Gedanken vorwegschicken. Das Hohelied wird ja auch Lied der Lieder genannt. Es hat keine Reihenfolge. Jede Passage ist eigentlich für sich zu sehen. Es heißt Lied der Lieder, weil es aus etwa 25 bis 30 Gesängen besteht. Das sind alles Gesänge. Heute Morgen wurde gesungen. Ja, Gemeinde singt. Gemeinde ist fröhlich, wird ja auch hier gesagt in diesem Text. Die Blume zeigen sich im Lande. Die Zeit des Singens ist gekommen. 25 bis 30 Gesänge hat das Hohelied. Ist eines der tiefsten literarischen Werke, die es überhaupt gibt, und beschreibt in einzigartiger Weise die Liebe. Es trägt den Titel Die Geliebte und der Geliebte. 8 Kapitel über die Liebe. Dieses Buch kann dreifach angewandt werden und betrachtet werden. Einmal beschreibt es ganz natürlich die Liebe des großen Königs Salomo gegenüber der Schulamit, ja, oder der Sulamit, würden wir sagen. Dann beschreibt es in einem wunderschönen Bild die Liebe Gottes des Messias, Jesus Christus, zu seiner Gemeinde, Braut und Bräutigam. Ist prophetisch, ja? Neue Testament ist Ergänzung des Alten Testamentes. Man sieht im Alten Testament schon das Neue Testament. Man sieht schon die Wiederkunft Jesu. Das ist fantastisch. Und es beschreibt natürlich in prophetischer Art und Weise die Liebe Jesu des Messias zu seinem Volk Israel. Liebe Salomos zu Schulamit, Liebe Jesu zur Gemeinde, die Liebe des Messias zu Israel. Ein anderer Gedanke, den ich schnell noch vorwegschicken möchte. Jesus hat an verschiedenen Stellen, hat er gesagt und deutlich gesagt, dass niemand Zeit und Stunde seiner Wiederkunft weiß, im Sinne von einem Datum, das können wir nicht sagen. Aber an vielen, vielen anderen Stellen hat er und auch seine Apostel und sogar die Engel sehr deutlich gemacht, dass wir die Zeit und die Zeichen der Zeit erkennen werden. Das ist biblisch. Das hat nichts mit Spekulation zu tun. Jesus hat die Zeichen gegeben und gesagt, wenn das soweit ist, wenn ihr das seht, erhebt eure Häupter, dann ist der Sommer nah, dann ist meine Wiederkunft nah. Stimmt? Hat er ganz deutlich gesagt. Im Sinne von Zeitraum, in welcher seine Wiederkunft also stattfinden wird. Und ich denke, zu keiner Generation, und ich hoffe, Sie geben mir recht, sind ja alles liebe Freunde, zu keiner Generation konnte man das Wort deutlicher fassen als zu unserer. Hebräer Kapitel 10, Vers 37. Denn noch eine ganz kleine Weile. Ich hoffe, dass wir heute Nachmittag mehr darüber reden können, noch deutlicher darüber reden können. Es ist die letzte Stunde. Ich versuche Ihnen das heute Nachmittag dann zu zeigen mit der Hilfe des Herrn, so er Gnade gibt. Denn noch eine ganz kleine Weile und der Kommende wird kommen und nicht säumen. Ich finde diesen Text wunderbar, der hat mich auch sehr ermutigt, weil hier gesagt wird, ich habe mich gefragt, das hat mich eines Tages so gepackt in meinem Herzen, und der Kommende wird kommen. Dass die Bibel das so einkleidet und ihn nennt, der Kommende wird kommen. Dass er kommt, dass er der Kommende ist, liebe Geschwister, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Der Kommende, er ist immer der Kommende, er ist immer der Wiederkommende. Die Gemeinde hat immer eine Vision, sie guckt immer auf den Kommenden. Als er gen Himmel gefahren ist, nach 40 Tagen nach seiner Auferstehung, die Apostel haben geguckt, nicht wahr, erstaunt, wie die Ölgötzen, die kriegten große Augen, die wussten gar nicht, was ist jetzt los, und da haben die Engel gesagt, er ist der Kommende, er wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Schon da wurde es gesagt. Wir trachten immer nach dem Kommenden. Und der Kommende wird kommen. Und nicht säumen. Sehr, sehr bald. Wenn wir über die Stunde der Wiederkunft Jesu sprechen heute Morgen, dann möchte ich dieses Thema anhand von diesem gelesenen Text, Hoheli 2, 8 bis 15, in drei Punkte gliedern. Die Stunde seiner Wiederkunft, die Stunde seiner Wiederkunft, die Stunde seiner Wiederkunft für Israel und die Stunde seiner Wiederkunft für die Gemeinde. Möge der Herr uns gnädig sein und uns über dieses Thema doch Licht schenken. Punkt 1, die Stunde seiner Wiederkunft. Und bei dieser Überschrift möchte ich betonen, dass es sich ja, und das dürfen wir ja nicht außer Acht lassen, dass es sich ja um seine Stunde handelt. Es handelt sich ja um seine Wiederkunft. Es geht ja um ihn, um den, den der Vater liebt, den der Vater gesandt hat. Der Vater, die ganze Engelwelt wartet auf die Stunde der sichtbaren Bestätigung der Gottheit Jesu Christi in seiner Wiederkunft. Dieser Jesus wird persönlich wiederkommen. Das wird prophetisch in Hoheli 2, 8 bis 10 gesagt. Horch, mein Geliebter, siehe, da kommt er. Och, wie hat diese Geliebte gehört? Ja, wie hat sie ihr Ohr an dem Wort gehabt? Siehe, da kommt er, springt über die Berge, hüpft über die Hügel. Wir werden sein wie die Träumenden. Mein Geliebter gleicht einer Gazelle oder einem jungen Hirsch. Siehe, da steht er vor unserer Hauswand, schaut durch die Fenster herein, blickt durch die Gitter. Mein Geliebter erhebt seine Stimme, sie hört es, sie trachtet und sehnt sich und spricht zu mir. Mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Ich habe einmal versucht, anhand der biblischen Aussagen zusammenzutragen, wie seine Wiederkunft sein wird. Ich bin direkt ein bisschen erschrocken. Ich spreche jetzt nicht nur über die Entrückung, generell seine Wiederkunft. Dann auch in großer Kraft und Herrlichkeit mit der Gemeinde. Wenn man das mal zusammenträgt, die ganzen Texte, ja, aus der Bibel, hier sehen wir, mit welch einer gewaltigen Realität es die Menschheit zu tun hat. Es kann einem durch Mark und Bein gehen, was die Bibel im Zusammenhang sagt über die Wiederkunft Jesu. Es ist seine Wiederkunft. Horch, da kommt er, mein Geliebter. Ich zähle Ihnen die Punkte, ich reiß die nur an. Ich habe mir die ganzen Schriftstellen auf, und nicht alle, aber die meisten Schriftstellen habe ich mir aufgeführt hier. Altes, Neues Testament. Kann ich jetzt nicht alle nennen, es würde zu viel Zeit kosten. Einmal, Jesus Christus wird persönlich wiederkommen. So, wie wir nicht daran gezweifelt haben und nicht daran zweifeln, dass er das erste Mal auf diese Erde kam als Person, so wird er auch das zweite Mal ganz persönlich wiederkommen mit seinem Leib der Herrlichkeit. Die Engel haben es gesagt, so wie er gen Himmel gefahren ist, so wird er wiederkommen. Jesus hat seine Gemeinde, seine Jünger selber getröstet. Er konnte es nicht schöner sagen. Er hat gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten, und wenn die Stätte fertig ist, komme ich wieder. Und ich werde euch zu mir nehmen. Ich komme wieder, sagt er, ich komme wieder, da kommt mein Geliebter. Ich werde euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Das ist das große Ziel seiner Liebe. Hochzeit des Lammes. Stunde seiner Wiederkunft. Es wird ein Ereignis sein, wenn Jesus Christus wiederkommt, dass alle bisherigen Ereignisse dieser Welt, die jemals geschehen sind, übertrifft. Die größte Überraschung, die es jemals gab, wie ein Dieb in der Nacht, Wie bei der Arche, Noah, die Sintflut. Es hatte bis dahin noch nie geregnet, das wissen Sie, ja? Bis zur Sintflut kannten die Menschen keinen Regen. Und da war Noah 7 Tage in der Arche, 7 Tage hat es nicht geregnet. Die wussten gar nicht, was Regen ist. Und auf einmal brach der Himmel auf, die Erde. Die ganze Welt ging unter, damals, außer Noah und 7 weitere. Es wird ein Ereignis sein, die Wiederkunft Jesus hat die Welt noch nicht erlebt. Man wird von nichts anderem mehr reden. Ich glaube, 1000 Jahre lang wird man von diesem Ereignis seiner Wiederkunft reden, von dieser Stunde. Glauben Sie das? Ich kann mir das so richtig vorstellen. Ich bin ein Mann mit blühender Fantasie. Ich habe mir gedacht, wir schreiben so das Jahr 300 nach Christi zweiter Wiederkunft. Da muss man ja dann so rechnen, ne? Wenn man 1000 Jahre in Reich ist. Haben wir gestern auch durch Dr. David Jaffe gehört, das 1000-jährige Reich ist eine Realität. Wenn Jesus kommt, richtet er das 1000-jährige Reich auf. Und dann muss es ja heißen 200, 300, 400 nach Christi zweiter Wiederkunft. Stimmt's? Und da stelle ich mir vor, da ist so eine Mama und die ruft ihr Kind um 300 nach Jesu zweiter Wiederkunft und sagt, Kind, komm mal her, setz dich auf meinen Schoß. Und das Kind setzt sich auf den Schoß. Und dann sagt die Mama, du, die können ja wieder steinalt werden. 800-900 Jahre, sagt die Bibel dann im 1000-jährigen Reich. Ja, ganz neue Verhältnisse. Ist das ein Baumalt, ja? Besser, ne? Und dann wird die Mutter das Kind auf den Schoß nehmen und wird sagen, du Kind, Tochter, ich möchte dir mal erzählen. Weißt du, ich war damals dabei. Du, ich war dabei, als der Himmel aufging. Als die ganze Welt finster wurde und auf einmal ein unheimliches Licht erschien. Und ein weißes Pferd. Und meine Tochter, Deborah, ich erzähle dir das jetzt. Auf dem weißen Pferd saß einer, den hat die Welt noch nie gesehen. Und Milliarden von anderen Gestalten waren dabei. Die ganze Welt hat den Atem angehalten. Die Menschen haben sich versteckt. Alles wurde Licht. Das Zeichen des Menschensohnes erschien. Er kam. Und dann kam er auf diese Erde und dann hat er gerichtet. Und dann gingen viele, die mussten in die Verdammnis. Und ich, dein Vater und ich, wir durften ins 1000-jährige Reich, Deborah. Weißt du warum? Weil wir haben ein paar Juden aufgenommen in unser Haus. Wir haben sie im Keller versteckt. Wir haben ihnen Kleidung gegeben, ein bisschen zu trinken und etwas zu essen, mehr nicht. Aber als das große Gericht war vor seinem Thron da in Jerusalem, auf einmal sagte er deinem Vater und mir, geht auf meine rechte Seite. Und wir waren ganz erstaunt und haben gesagt, warum? Dann hat er uns angeschaut und hat gesagt, weil das, was ihr einem meiner Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Geht in das Reich meines Vaters. Und guck mal, Deborah, das ist jetzt schon 300 Jahre her. Und in dieses Reich hinein bist du jetzt geboren. Bleib ihm treu, bleib ihm treu. So wird das sein. Ja? Ja, das ist ein Ereignis, das wird ein Ereignis sein, da werden die Menschen 1000 Jahre von reden. Jesu Wiederkunft wird ja, so berichtet die Bibel, wie ein Blitz sein im Feuer, in einer nie gesehenen Helligkeit. Die Bibel sagt, in Feuer und Rauchdampf. Weiter heißt es, die ganze Welt wird mit diesem Ereignis dermaßen konfrontiert werden. Alle 4 Enden der Erde, sagt die Bibel, von den größten Weltstädten und Ballungszentren dieser Welt bis hin in den tiefsten Winkel des Urwalds. Die Bibel sagt, alle Stämme, es wird für niemanden ein Entrinnen geben, wenn er kommt. Jesu wird in der Macht und in der Herrlichkeit seines Vaters kommen, wie wir versucht haben gestern zu sagen, die Herrlichkeit, die Jesaja nicht sehen konnte und Mose nicht sehen konnte. Er wird als König in ganzer majestätischer Pracht Gottes erscheinen. Er wird mit seinen Engeln wiederkommen und mit seinen Heiligen, mit seiner Gemeinde, mit seiner geliebten Braut, Hohelied, die er zuvor zu sich gerufen hat, komm her, meine Schöne. Da gibt es eine wunderschöne Stelle, wie er mit seiner Gemeinde wiederkommt. Es gibt sehr viele bekannte Stellen im Neuen Testament. Henoch sah den Herrn kommen, ja? Mit seinen Heiligen. Es gibt aber eine schöne Stelle, gefällt mir noch besser. Jesaja Kapitel 40, Vers 10, da steht das herrlich. Sehen Sie, da heißt es, siehe, der Herr, Herr kommt mit Kraft und sein Arm übt die Herrschaft für ihn aus. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und seine Belohnung geht vor ihm her. Wer ist das? Nach Jesaja Kapitel 53, wer ist der Lohn der Schmerzen Jesu? Jeder, der Jesus angenommen hat, der gerettet ist. Er wird ihm viele zur Beute geben, hat der Vater gesagt, weil seine Seele gearbeitet hat am Kreuz von Golgatha. Und das wird es sein, wenn er wiederkommt. Siehe, der Herr, Herr, kommt mit Kraft. Und sein Arm übt die Herrschaft für ihn aus. Und siehe, sein Lohn geht vor ihm her, ist um ihn herum die Gemeinde gekleidet wie eine Braut. Seine Belohnung geht vor ihm her. Seine Wiederkunft wird aber auch von gewaltigen, nie erlebten Naturereignissen im Himmel, auf Erden und in den Meeren begleitet sein. Es heißt in der Bibel, der Himmel wird zusammengerollt wie ein Buch. Es heißt in der Apostelgeschichte 2,20, die Sonne wird sich verfinstern, der Mond in Blut verkehren, ehe denn der große und schreckliche Tag Adonais kommt. Das ist die Stunde seiner Wiederkunft. Die Bibel sagt weiter, Jesus wird wiederkommen mit dem Zeichen des Menschensohnes, das ihm unmittelbar vorausgeht. Es wird die Schechina sein, nach meiner Erkenntnis. Auf dem Berg der Verklärung haben das diese drei Apostel schon ein bisschen miterlebt. Ja, wenn Jesus kommt, kommt ja zuerst das Zeichen des Menschensohnes und der Antichrist und seine Heere in Hamagöttern werden erschrecken. Alles wird zum Stillstand kommen, die Panzer, die gegen Israel und Jerusalem rollen, die Flugzeuge, die fliegen, die Menschen werden vor den Satellitfernsehen gucken. Auf einmal ist alles dunkel, alle erschrecken. Dann erscheint das Zeichen des Menschensohnes, die Menschen werden heulen und werden wissen, jetzt kommt er. Und dann kommt er selbst, ja, dann erst kommt er selbst. Matthäus 24, 30. Die lebenden Menschen dieser Erde werden in ein schreckliches Geschrei und Heulen verfallen und sich zum Teil verstecken, alle, die nicht geglaubt haben. Malachi fragt deshalb bezüglich der Wiederkunft, wer wird den Tag seines Kommens ertragen können? Und wer wird bestehen, wenn er erscheint? An diesem Tag wird jedes Knie sich beugen, eine überragende Tatsache. Jedes Knie wird sich beugen, jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Jeder Widerstand wird gebrochen, jeder Spott, jedes Gelächter wird verstummen und jeder Zweifel aufhören. Philipper 2, 10 bis 11. Sein Kommen zuvor für die Gemeinde, 7 Jahre vorher nach unserer Erkenntnis, wird in den Wolken sein, bei einem gewaltigen Befehlsruf, den wahrscheinlich nur die Gemeinde hören wird, der Stimme des Erzengels und der Posaune Gottes. Ein Ereignis, darauf wartet die Engelwelt. Ich glaube, der Engel hat schon die Posaune in der Hand. He? Der wartet schon. Ich finde darum auch das Posaunenstück immer so schön. Das ist sowas Biblisches, ja? Auch im Signet vom Mitternachtsruf, die Posaune. Mitternacht. Wunderbar. Die Stunde seiner Wiederkunft wird die größte Stunde der Bestätigung seiner Gottheit sein. Das sagt Philipper Kapitel 2, Vers 10 und Vers 11. Im Himmel die Engelwelt, auf der Erde Israel und unter der Erde die Dämonen. Es wird zum größten und für alle Welt sichtbaren Triumph. Sie werden alle bekennen. Sie werden alle bekennen. Im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Er ist Adonai, der Messias, Jesus Christus. Und in den gelesenen Versen aus Hohelied 2, 8 bis 9 wird in wunderschöner bildlicher Sprache, wir werden sein wie die Träumenden. So ist diese Braut hier, die ihn geliebt hat, wird die Wiederkunft des Herrn, des Geliebten beschrieben. Horch, mein Geliebter, sehe, da kommt er, er springt über die Berge, hüpft über die Hügel. Mein Geliebter gleicht einer Gazelle oder einem jungen Hirsch. Siehe, er steht vor unserer Hauswand und so weiter. Es ist die Stunde, wo er für diejenigen kommt, die Geliebte spricht. Ja? Ich höre seine Stimme. Ich höre seine Stimme, mein Geliebter erhebt seine Stimme und spricht zu mir, mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Es ist die Stunde, wo er zunächst für seine Geliebte kommt, die er in seiner Liebe gewonnen hat. Er kommt für seine Geliebte, darum heißt es, horch, mein Geliebter kommt, den ich über alles liebe. Liebst du Jesus? Oder kennen wir ihn nur so gesetzesmäßig, so fromm? Oder haben wir diese Gemeinschaft? Sie sagt zum Beispiel, solange der König bei seiner Tafelrunde weilt, gibt meine Narde ihren Duft. Kapitel 1, Vers 12. Sie hat Gemeinschaft mit dem König. Ja? Sie sitzt an seiner Tafelrunde, sie isst und trinkt mit ihm. Sie hat Gemeinschaft, geistlich, ja, haben wir Gemeinschaft. Und solange ich bei ihm bin und an seinem Tisch, in seiner Nähe, gibt meine Narde ihren Geruch, bin ich ein Wohlgeruch Jesu Christi. Viele wissen so viel vom Gesetz, wissen die Bibel auswendig und wissen nichts von Christus. Keine Gemeinschaft mit ihm. Wissen gar nicht, wer er wirklich ist. Und sehen Sie, horch, mein Geliebter, so spricht nur die Geliebte spricht so. Vorher sagt sie noch etwas ganz Wichtiges. Sie sagt etwas vorher, bevor sie seine Stimme hört und sagt, er ruft mich, komm, meine Geliebte. Bevor sie das sagt, sagt sie etwas Wesentliches. Sie sagt in Vers 4 von Hohelied Kapitel 2, Er hat mich ins Weinhaus hinabgeführt und sein Zeichen über mir ist Liebe. Was ist das? Es gibt kein Buch in der Bibel, wo das Kreuz nicht das Zentrum wäre. Ja? Er hat mich in das Weinhaus hinabgeführt. Das Kreuz von Golgatha, das ist das Blut. Er hat mich gezogen in seiner Liebe in das Weinhaus. Er hat mich auf nach Golgatha gezogen in seiner unendlichen Liebe. Der Kelch des Abendmahls ist aus Wein, darum nehmen wir keinen Traubensaft. Wein ist das Zeichen seines Blutes. Golgatha. Und was sagen wir, was sagt Paulus? Wir gedenken an sein Sterben, nicht wahr, solange wir den Kelch trinken, bis dass er kommt. Bis dass er kommt. Er hat mich in das Weinhaus hinabgeführt. Golgatha, Kreuz, sein Blut, Vergebung und sein Zeichen über mir ist Liebe. Ah. Darum kann es für die Gemeinde, es kann für seine Geliebte nur Freude bedeuten, wenn er kommt. Es kann für die Gemeinde nur Freude bedeuten, wenn Jesus kommt. Für seine Gemeinde ist die Botschaft der Wiederkunft Jesu, des Geliebten, immer mit der Liebe und mit dem Trost verbunden. So wie mit einer seligen Erwartung, nie mit Angst. Nie mit Schrecken, sondern Bewahrung vor dem Zorn. Sie wird in seine Herrlichkeit geholt. Wir werden ermahnt, in der Heiligung weiterzufahren, ja, mit ihm Gemeinschaft zu haben, aber immer in Bezug zur Liebe. Es ist die Stunde seiner Freude. Es ist die Freude der ganzen Engelwelt im Himmel und es ist die Freude der erkauften Braut, weil es sein Triumph ist. Es ist doch sein Triumph, wenn er kommt. Es ist doch die Stunde seiner Wiederkunft, wenn er kommt. Das ist doch, wenn ein Paar heiratet, das ist doch die größte Stunde für sie selbst. Die anderen stehen doch nur daneben. Alles dreht sich doch um sie. Alle Vorbereitungen, alles Hinarbeiten, alles Organisieren. Die Bibel sagt, dass sogar die Schöpfung, wenn ich das so lese hier, ich finde das Hohelied, man muss es verstehen, man kann das Hohelied nur geistlich verstehen. Ich finde das so bildlich vorgetragen, nicht wahr? Da kommt er, er springt über die Berge, hüpft über die Hügel. Ich denke an David. Als David, das ist ein prophetisches Bild, die Bundeslade nach Jerusalem führt. Shechina, Bundeslade. Das ist ein Bild, prophetisches, wunderbares Bild, müsste man ein andermal drüber reden. Um die Wiederkunft des Herrn, des Königs Davids nach Jerusalem. Was tut David? Er hat getanzt und gesungen. Er ist gehüpft, sich gefreut. Er wurde von Michael, seiner Frau, ausgelacht. Aber er hat gesagt, ich will mich noch viel demütiger machen vor meinem wunderbaren Gott. Und hier steht es ja auch, nicht wahr? Singen, das Singen ist gekommen. Die Bibel sagt, dass sogar die Schöpfung sich mitfreuen wird, wenn Jesus Christus wiederkommt. Mein Geliebter gleicht einer Gazelle oder einem jungen Hirsch. Siehe, da steht er vor unserer Hauswand und so weiter, nicht wahr? Es sehnt sich ja sogar die Kreatur nach dem Offenbarwerden der Kinder Gottes, Römer Kapitel 8. Es heißt sogar in den Psalmen, und auch in Jesaja, zum Beispiel Jesaja 55, 12, dass sogar die Bäume im Wald in die Hände klatschen werden. Komm, klatschen wir mal. Ja, so wird das sein. Es ist die Stunde seiner Wiederkunft. Die Bäume im Wald, die ganze Kreatur, er ist doch der Schöpfer. Er hat das doch alles gemacht. Es heißt, die Berge und Hügel werden in Jubel ausbrechen, wenn Jesus Christus kommt. Es wird ein soziales Programm werden, das hat unsere Welt noch nicht gekannt. Es steht wortwörtlich in den Psalmen geschrieben, es wird Getreide für alle da sein. Kein Land wird mehr hungern, kein Volk mehr hungern. Dieser Vers drückt also die Freude Jesu aus, zur Begegnung mit seiner bluterkauften Brautgemeinde. Was wird das für eine Bewegung im Himmel geben, wenn er seine Braut heimholt und ihr sagt, mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Sehnen wir uns danach? Mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Jahrtausende hat die Gemeinde darauf gewartet, gehofft und sich danach gesehnt. Wenn schon im Himmel Freude ist über einen Sünder, der Buße tut, wie viel mehr wird im Himmel Freude sein, vor dem Vater Freude sein? Und ich sage Ihnen, keiner mehr, kein Christ in dieser Welt, mag er gewesen sein, wer er will, kein Christ in dieser Welt wird sich mehr freuen als der Sohn selbst. Er wird sich am meisten freuen, wenn er auf seinen Armen die Braut über die Schwelle tragen wird, in das Reich seines Vaters, in das Haus seines Vaters. Er sagt, in meines Vaters Haus, da gehört nur die Gemeinde rein, kein anderer. Es sind viele Wohnungen. Und dann kommt er, um die Gemeinde zu holen, und er trägt sie über die Schwelle. Das ist sein Triumph, das ist seine Freude. Ist er doch der Bräutigam, für die er alles gegeben hat, für die Geliebte, für die Braut. Mit seinem Blut hat er sie erkauft. Er hat für sie gelitten, er hat sie behütet, er hat sie durchgetragen, er hat sie gesalbt, er hat sie gepflegt, er hat sie ermahnt. Er hat sie bestückt, er hat sie beschenkt. Und in der ganzen Schöne wird er sie sich darstellen, ohne Flecken und Runzeln. Darum sagt er hier, komm, sagt er, was sagt er? Komm, meine Schöne. Und in Vers 14b sagt er, lass mich deine Stimme hören, denn deine Stimme ist süß und deine Gestalt anmutig. Perfekt, ohne Flecken und ohne Runzeln wird er die Gemeinde sich selber darstellen. Verstehen wir hier, warum es ihm so wichtig ist, dass auch wir seine Erscheinung lieb haben, Geschwister. Verstehen wir das? Dass wir da nicht gleichgültig sein können. Es wird ein Freudenfest. Es wird, ich sage es mal so jetzt gemäß Hohelied, es wird ein Hüpfen und Tanzen, wie David mit der Lade vor Jerusalem herzog. Zweitens, die Stunde seiner Wiederkunft für Israel. Wir werden darüber heute Nachmittag dann noch mehr hören. Obwohl in Vers 8 und 9 von seiner Wiederkunft für seine geliebte Braut gesprochen wird, und uns gesagt wird, wie das sein wird, seine Wiederkunft von Himmel aus, ja? Horch, mein Geliebter, siehe, da kommt er springt über die Berge, hüpft über die Hügel. So wird erst jetzt gesagt, und die Braut hört, ja, sie sagt, horch, mein Geliebter. Und dann sagt sie in Vers 10 noch einmal, mein Geliebter erhebt seine Stimme und spricht zu mir, mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm, es wird jetzt erst gesagt, warum es so weit ist. Darf ich das wiederholen? Ich hoffe, dass es nicht so langweilig ist. Horch, mein Geliebter, siehe, da kommt er. Springt über die Berge, hüpft über die Hügel und so weiter und so fort. Und dann in Vers 10 noch einmal. Mein Geliebter erhebt seine Stimme. Jetzt ruft er. Bei der Stimme des Erzengels, bei dem Befehl Gottes, ja, bei der Posaune Gottes. Jetzt ruft er und spricht, mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Jetzt wird gesagt, warum es so weit ist, warum sie jetzt kommen soll. Warum soll sie jetzt nach oben blicken? Ihn dringend erwarten. Warum soll sie jetzt zu ihm kommen? Es kommt die Antwort. Vers 11 bis 13. Denn siehe, der Winter ist vorbei. Die Regenzeit ist vorüber, ist vergangen. Die Blumen zeigen sich im Land. Welchem Land, ja? Die Zeit des Singens ist gekommen und die Stimme der Turteltaube lässt sich hören in unserem Land. Der Feigenbaum rötet seine Feigen und die Reben, die in Blüte stehen, geben Duft. Und darum, mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Hier ist ohne Zweifel von Israel die Rede. Israel ist das Zeichen. Israel ist das Zeichen, dass das Kommen des Herrn für seine Gemeinde unmittelbar bevorsteht. Wir sind doch heute im Blick auf Israel gezwungen zu sagen, dass wir in der Stunde seiner Wiederkunft eingetreten sind. Das ist wie bei der ersten Ankunft Jesu. Als Jesus Christus das erste Mal auf diese Erde kam, als Gott Mensch werden wollte, da brauchte er ein Land, er brauchte ein Volk und er brauchte eine Stadt. Und darum, einzig und allein darum, hat er sich den Abraham erwählt. Nur für den Messias. Nicht, weil Abraham so schön war. Der hat in Ur in Chaldea genauso die Götzen angebetet wie jeder andere. Er hat sich den Abraham erwählt. Er soll der Träger des Messias sein. In ihm soll der Messias geboren werden. In seiner Linie, nicht wahr? Ein Segen für alle Nationen. Darum hat er den Abraham nach Kana geschickt und hat ihm gesagt, du musst das Land einnehmen. Wofür? Damit der Abraham ein schönes Land hat. Nur für den Messias. Dann hat er Jahrhunderte, viele Jahrhunderte, tausend Jahre später, hat er dem großen König David die Stadt Jerusalem gegeben. Die Stadt des Königs, die Stadt des großen Königs. Warum hat er ihm Jerusalem gegeben? Damit der König David eine schöne Stadt hat? Nur für den Messias, dass er kommen kann. Und da ist er gekommen. In das Volk der Juden, er ist Jude. In das Land Israel, in die Stadt Jerusalem. Und dann ist das Volk zerstreut worden in alle Himmelsrichtungen und jetzt am Ende der Tage wird es wieder gesammelt und es geht genau in derselben Reihenfolge. Gott braucht wieder ein Volk und die Juden sind da. Gott braucht wieder ein Land und das Land ist da. Und Gott braucht wieder eine Stadt und die Stadt ist da. Warum? Warum? Damit er wiederkommen kann. Damit er wiederkommen kann. Das ist der einzige Grund. Und das ist auch der Grund, warum der Teufel, und ich sage bewusst der Teufel, so gegen Jerusalem ist. Denn der weiß mehr als alle Christen, dass die bevorstehende Wiederkunft des Messias da ist. Instinktiv, jedes Volk dieser Welt, das die Weltherrschaft wollte, war immer gegen Israel. Warum? Gegen diesen kleinen Fleck auf der Landkarte. Warum denn nur? Besteht das sonst gar kein Grund? Weil dieses Land die Weltherrschaft haben wird. In Christus. In Christus. Und dann werden hier drei Zeichen aufgeführt. Das erste Zeichen, dass es nahe ist, wo er sagt, mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Das erste Zeichen ist, die Verwüstung Israels hat ein Ende, der Winter ist vorüber. Wird gesagt in Vers 11, denn siehe, der Winter ist vorüber, die Regenzeit ist vorüber, ist vergangen, der Winter ist vorbei. Wo? Im Land Israel, der Winter ist vorbei, in welcher das Land, im Land nichts wächst, wo keine Frucht da ist im Winter, wo sich niemand auf den Straßen aufhält, wo alles leer und kalt und trübe ist, der Winter ist vorbei, wo das Land leer ist. Das bezeichnet Israel ohne Sonne, Israel ohne die Sonne des Messias, 2000 Jahre, ein Volk, das im Finstern sitzt, heißt es, ja? Über den scheint ein großes Licht, wenn er wiederkommt. Israel im Winter, kalt, vertrieben, draußen. Und die Regenzeit ist vergangen. Dies deutet auf die Rückkehr Israels in das wüste Land. Die Regenzeit ist vergangen. Sehen Sie, Israel steht nicht mehr im Regen. Sie haben wieder ein Dach über dem Kopf. Aber sie kommen von überall her wie der Regen. Sie standen draußen und wurden nass. Sie wurden verfolgt und verjagt. Es hat ihnen viel Kampf gekostet, zurückzukommen. Denken wir nur an die Anfangsjahre 1948, ja? Liebe Geschwister, so wahrhaftig, wie das Wort Gottes sich über die Verwüstung Israels erfüllt hat und der geschichtliche Beweis vorliegt, so wahrhaftig wird auch die Verwüstung ein Ende haben. Die Aussagen Gottes in 3. Mose 26 haben sich buchstäblich erfüllt. Das kann keiner mehr leugnen. Es ist Geschichte geworden. Ich lese Ihnen das. 3. Mose 26 hat der Herr gesagt, und ich werde eure Städte zu Trümmerstädte machen und eure Heiligtümer öde machen. Und ich werde euren wohlgefälligen Geruch nicht riechen. Und ich werde, also keine Opfer mehr, ja? Und ich werde das Land öde machen, dass eure Feinde, die darin wohnen, sich darüber entsetzen sollen. Euch aber werde ich unter die Nationen zerstreuen. Und ich werde das Schwert hinter euch herziehen. Euer Land wird eine Öde und eure Städte werden Trümmerstätten sein. Hat sich das erfüllt? Israel war buchstäblich eine Wüste. Malaria verseuchtes Gebiet. Es war ein total verkommenes Land. Der berühmte Geschichtsschreiber und Weltreisende Mark Twain, ja, ist bekannt, nicht? Mark Twain, man sagt, er sei Christ gewesen, er schrieb 1869, also ungefähr vor 130 Jahren, bei seiner Reise in dieses Land Israel, da hat dieser Mann in sein Tagebuch geschrieben, Geschichtsschreibung, in der Ausdehnung der Jezreel-Ebene gibt es kein einziges Dorf, es gibt nur zwei oder drei kleine Grüppchen Beduinenzelte, aber keine einzige Siedlung. Man kann 10 Meilen weit reisen, ohne auch nur 10 Menschen anzutreffen. Er schildert wortwörtlich dieses Land, das er 1869 besucht hat, er schildert es wortwörtlich als ein gottverlassenes Land. Und er sagt und zitiert dann in seinem Tagebuch 3. Mose 26 und schreibt dann dazu die Notiz: Niemand, der hier neben dem verlassenen Ein Melea steht, kann sagen, die Prophezeiung sei nicht erfüllt worden. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Mark Twain, 1869. Zweite Zeichen. Das Land wird wieder hergestellt. 12a. Die Blumen zeigen sich im Land. Die Zeit des Singens ist gekommen und die Stimme der Turteltaube lässt sich hören in unserem Land. Genauso buchstäblich, genauso wunderträchtig. Wie die erste Verheißung erfüllt sich auch sein Wort, dass die Verwüstung Israels ein Ende haben soll und das Land wieder blühen soll. Und ich lese Ihnen jetzt als Parallele, als Gegenstück zur 3. Mose 26 aus Hesekiel 36. So spricht der Herr, Herr, an dem Tag, damit ist deutlich, dass die Wiederkunft unmittelbar bevorsteht, an dem Tag, da ich euch von allen euren Sünden reinige. Wann wird er das tun? Wenn der Messias kommt, ja? Wenn sie sehen, in welchen sie gestochen haben, das ist der Tag, an dem er Israel von allen Sünden reinigen wird, wenn er wiederkommt, die Stunde seiner Wiederkunft. Und da sagt der Herr, an dem Tag, da ich euch von allen euren Sünden reinige, da werde ich die Städte bewohnt sein lassen. Und die Trümmerstätten sollen aufgebaut werden. Und das verwüstete Land soll bebaut werden, statt dass es als Einöde daliegt vor den Augen jedes Vorüberziehenden. Und man wird sagen, dieses Land da, das Verwüstete ist wie der Garten Eden geworden und die verödeten und verwüsteten und niedergerissenen Städte sind befestigt und bewohnt. Ist das Geschichte oder nicht? Es erübrigt sich da selber, da noch näher drauf einzugehen, ja? Buchstäblich blüht das Land. Der Blumenexporter ist fantastisch, ne? Reiseveranstalter, die werben sogar schon damit. Ja, die sagen, die schreiben oben als Titel, hier habe ich so eine Notiz, der Negev blüht. Wer sich im Februar und März in Israel aufhält, sollte sich ein jährliches Naturereignis nicht entgehen lassen. Das war vor 50 Jahren noch undenkbar. Und da heißt es dann, ich lese jetzt nicht alles, es ist derzeit grün, Blätter, Blüten und Blumen sind ein berauschendes Schauspiel für Augen und Nase. In der Wüste Negev, da, die Blumen zeigen sich im Land, die Zeit des Singens ist gekommen. Jung Stilling, ist er Ihnen ein Begriff? Vor 170 Jahren hat Jung Stilling gesagt, der hat 1740 bis 1817 gelebt. Da sehen Sie mal, es gab Propheten da, also die das prophetische Wort ausgelegt haben. Da schreibt dieser Mann, bitte bedenken wir, vor 170 Jahren. Es wird einmal eine Zeit kommen, wo einer ein verlegtes, längst vergessenes Buch von 4 Bänden findet und den Titel Das Heimweh von Heinrich Stilling lesen wird. Und wenn er dann im Durchblättern auf diese Stelle kommt, so wird er stutzen und sagen, es gab doch auch damals Leute in jenen dunklen, trüben und verworrenen Zeiten, die die Zukunft sahen und ein oder anderes ahnen konnten. Ja, ja, lieber Urenkel, wer du auch sein magst, hier sitzen wir. Wir haben ein festes prophetisches Wort und ihr tut wohl, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort. Aus dieser Quelle schöpfe ich auch nun eine Antwort, die diejenigen angeht, denen die altmodische Bibel, das Alte Testament mit eingeschlossen, noch so notwendig ist wie das tägliche Brot. Vor 170 Jahren. Gott hat durch seine Knechte, die Propheten der alten Zeit, verkündigt, dass das Volk Israel in alle 4 Winde zerstreut werden sollte. Wer kann leugnen, dass es nicht geschehen ist? Dieses Volk Israel besteht noch in all seiner Kraft und nach seinem ganzen Volkscharakter. Eben durch die nämlichen Propheten hat er auch verkündigt, dass dieses Volk wieder aus allen 4 Winden gesammelt und zur letzten Zeit wieder in das Land gebracht werden soll. Vor 170 Jahren. Dass er ihren Stammvätern und ihren Nachkommen auf ewig zu besitzen verheißen hat. Das Land Palästina wird also dereinst und vielleicht bald in christliche Hände kommen. Das geschah 1917, ja, durch die Engländer. Und dann dem jüdischen Volk wieder eingeräumt werden. Hat er vor 170 Jahren gesagt. Der gründet auf die Bibel. Der hat nicht geträumt, der hat keine Vision gehabt, der hat das aus der Bibel. In diesem Zusammenhang schreibt dann Jung Stilling dann in großer Gewissheit den Satz nieder, wer lachen oder spotten mag, der lache und spotte, die Zeit wird mich rechtfertigen. Stimmt? Sehen Sie, der Feigenbaum, und das ist das dritte Zeichen, die Nation und geistliche Wiederherstellung Israels. Wir lesen dann, also das Land, die Blumen sind wieder da, ja, und dann heißt es in Vers 13, der Feigenbaum rötet seine Feigen. Nee, Vers 12b lese ich auch noch. Und die Stimme der Toteldaube lässt sich hören in unserem Land. Der Feigenbaum rötet seine Feigen und die Reben, die in Blüte stehen, geben Duft. Mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm, jetzt ist die Zeit da, weil der Feigenbaum wieder da ist. Die Turteltaube lässt sich hören im Land. Die Taube? Der Heilige Geist sammelt die Juden und zieht sie zurück ins Land. Zunächst zur nationalen Wiederherstellung, der Feigenbaum blüht. Und dann auch derselbe Heilige Geist zur geistlichen Wiederherstellung. Der Weinberg, heißt es, gibt seinen Duft, Geist, Leben. Ja, wieder Frucht da. Soll ich das nochmal lesen? Der Feigenbaum rötet seine Feigen, also das ist die nationale Wiederherstellung. Und die Reben, der Weinberg geht zurück von der Gemeinde, ja. Der Weinberg gehörte Israel, ist der Gemeinde gegeben. Jetzt wird der Weinberg der Gemeinde wieder genommen, wenn die entrückt ist, Israel zurückgegeben. Die Reben, die in Blüte stehen, geben Duft. Also das ist die geistliche Wiederherstellung. Der Weinberg wird ihnen zurückgegeben und es erscheint wieder Reben, Frucht und Duft. Wie lange? Fragen wir uns mal ganz praktisch. Wie lange bleibt Jesus im Himmel? Was meinen Sie? Ist er vor 2000 Jahren in den Himmel gefahren? Wie lange bleibt er da? Ich habe die Antwort heute Morgen gefunden. Zufall? Ich weiß es nicht. Ich habe das zufällig gelesen in der Bibel. Ja? Apostelgeschichte 3, 22. Und er euch den Messias sende, der für euch im Voraus gesalbt wurde. Das ist Jeschua. Ich lese wieder nach dieser jüdischen Übersetzung. Er muss im Himmel bleiben, bis die Zeit kommt, in der alles wiederhergestellt wird. Was wiederhergestellt wird? Israel, nicht wahr? Israel, das war ja damals Ben-Gurion, als 1948 der Staat Israel, da saßen 400 Zionisten zusammen, da ist der Ben-Gurion aufgestanden, dieser kleine Mann, ja. Nimmt das Mikrofon in seine Hand und brüllt da rein, über die ganze Welt soll es hören. Heute hier Staat Israel, das war's. Es spricht der erste Ministerpräsident Israels, Ben-Gurion. Und wissen Sie, was der gesagt hat? Er hatte seine Rede beendet mit dem Satz, wenn die Zeit erfüllt ist, kann nichts Gott widerstehen. Das hat er gesagt. In Johannes 2 haben wir die wunderschöne Geschichte von Nathanael, der unter dem Feigenbaum sitzt. Und danach, was haben wir danach? Am dritten Tag? Die Hochzeit zu Kana. Hochzeit zu Kana, tausendjährige Reich. Kurz vorher wird Nathanael gerufen. Das ist ein so schönes Bild für die Rückkehr Israels und wie sie den Messias finden. Da sitzt der Nathanael also unter dem Feigenbaum. Das heißt, dass dieser Blätter gehabt hat, denn es war heiß. Der Feigenbaum hatte geblüht. Der Nathanael saß da drunter, weil er Schatten gesucht hat, oder nicht? Sitzt er nicht im Winter unterm Feigenbaum, ne? Und dann kommt der Philippus an. Und was will der Philippus? Der Philippus will den Nathanael evangelisieren. Und der Nathanael sagt, nichts da. Nichts evangelisieren. Geh mir weg mit deinem Messias. Er ist blind. Er sieht ihn gar nicht. Er sagt, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Kein Ohr dafür. Gib mir pappelapapp. Und trotzdem, das beeindruckt mich so, trotzdem sagt Jesus über den Nathanael, obwohl er diese böse Haltung hat, eigentlich diese feindliche Haltung, sagt doch der Herr, wahrlich ein rechter Israelit, in dem kein Trug ist. Das ist wieder, darf ich das mal ganz vorsichtig sagen, ist auch wieder vielleicht ein Stück Humor, ja? Im Geistlichen, verstehen Sie? Der spottet, ja, der sagt, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Der weist Jesus die Tür und Jesus sagt, guck mal, das ist ein rechter Israelit. So sind die. Ja, das sagt der Herr auch in Jesaja 63, 8 über Israel. Da heißt es, er sprach, fürwahr, mein Volk sind sie. Söhne, die nicht trügerisch handeln werden. Und er wird ihnen zum Retter. Kein Trug. Israel muss sehen. Die Gemeinde muss glauben und sehen. Israel muss sehen und glauben. So offenbart sich der Herr nun selbst und direkt und unmittelbar dem Nathanael. Und er sagt dem Nathanael, ehe Philippus dies rief, als du noch unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Das ist doch so, seitdem Israel wieder zu Hause ist und der Feigenbaum blüht, ruht das Auge Gottes ganz besonders auf Israel, oder nicht? Und jetzt erkennt durch die Selbstoffenbarung des Messias, erkennt nun, nicht durch Philippus, durch die Selbstoffenbarung des Messias, erkennt Nathanael jetzt den Herrn und er sagt, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Und in dieser geistlichen Wiederherstellung Israel wird dann das passieren, was der Herr dem Nathanael gesagt hat. Ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes aus- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Tausendjähriges Reich. Und dann kommt die Hochzeit zu Kanaan auch gerade hinterher. Es ist die Stunde seiner Wiederkunft für sein Volk Israel. Ich blätter jetzt mal ein bisschen weiter. Aber vielleicht darf ich Ihnen ein Beispiel noch geben. Ein Beispiel nur. Es gibt in Markus 8 eine wunderschöne Geschichte von einem Blinden, der von Jesus geheilt worden ist. Da sitzt er also dieser Blinde da an der Straße und der Herr Jesus geht da zu ihm hin. Er wird gefragt, mach ihn doch bitte gesund. Und dann spuckt der Herr Jesus ihm in die Augen. Ja? Und dann fragt er ihn, siehst du? Und dann sagt er, nee. Ich sehe die Menschen wie Bäume. Blindheit ist Israel zum Teil widerfahren. Ja? Und dann macht das nochmal. Legt ihm die Hände auf und sagt, geh und wasche dich. Und da kam er sehend. Das zweite Mal. Da kam er sehend. Und da heißt es, in der Elberfelder Bibel heißt es, und er war wiederhergestellt. Und dann sagt der Herr, geh jetzt nicht mehr ins Dorf, sagt ihm der Herr, geh ins Haus, Tempel. Ja, was meinen Sie, brauchte der Herr Jesus zwei Versuche, um den Mann zu heilen? Er, den er so machen muss? Oder ist das prophetischer Akt auf die Blindheit Israels? Heißt es nicht, beim zweiten Mal wurde Josef von seinen Brüdern wiedererkannt? Und dem Pharao wurde die Herkunft Josefs bekannt. Apostelgeschichte 7,13. Beim zweiten Mal, auch ein wunderbares Buch von Vimalgo, Josef Jesus. Ich habe sowas Tiefes, sage ich ganz ehrlich, noch nie gelesen. Fantastisch. Bei der Stunde der Wiederkunft Jesu wird alle Welt erkennen, dass Israel einen Gott hat. Mag sich auch jetzt noch und in naher Zukunft noch viel mehr die Welt gegen dieses kleine Volk stellen. In dem Moment, wo sich der Himmel auftun wird, werden alle Feinde Israels zum Schweigen gebracht. Auch die, die ich Ihnen jetzt vorlese. Sie wissen, dieser 19-jährige junge Soldat, Wachsmann hieß er, ja, ist brutal ermordet worden, entführt und ermordet worden von Terroristen. Und 50.000 Menschen haben an der Klagemauer für ihn gebetet. Das Gebet wurde nicht erhört. Jetzt lese ich Ihnen etwas vor. Ich habe das gelesen aus CFI, das ist Christen für Israel. Das ist eine Zeitschrift. Da heißt es, in der Islamischen Universität in Gaza führten Studenten die Enthüllung und Ermordung des israelischen Soldaten Wachsmann auf. Unter Gelächter, Applaus und skandierter Anfeuerungsrufe des Publikums ruft Wachsmann zum allgemeinen Gaudi weinerlich nach seiner Mutter. Dann stürmen als israelische Befreiungskommando verkleidete Palästinenser heftig feuernd die Bühne. Die Geisel bekommt eine Kugel in den Kopf. Zum Happy End sind alle Israelis tot. Die Zuschauer grölen vor Vergnügen. Zephania Kapitel 3. Juble, Tochter Zion. Jauchze Israel. Freue dich und frohlocke von ganzem Herzen, Tochter Jerusalem. Der Herr hat dein Strafgericht weggenommen, deinen Feind weggefegt. Der König Israel, der Herr ist in deiner Mitte. Du wirst kein Unglück mehr sehen. Gottes Antwort in der Stunde seiner Wiederkunft. Ich will jetzt zum Schluss kommen. Weil das so ist, mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm, denn siehe, der Winter ist vorbei, die Blumen zeigen sich heran, der Feigenbaum rötet, der Weinberg ist wieder da. Darum sagt er jetzt, mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm, meine Taube in den Schlupfwinkeln der Felsen, im Versteck an den Felsstufen, lass mich deine Gestalt sehen, lass mich deine Stimme hören, denn deine Stimme ist süß und deine Gestalt anmutig. Die Stunde ist da, wo seine Stimme erschallen wird, als ein Befehlsruf, und die Stimme des Erzengels und seine Geliebte zu sich zu rufen, weil Israel wieder da ist, muss die Entrückung unmittelbar vor der Türe stehen. Und sie wird auch Taube genannt. Meine Taube in den Schlupfwinkeln, komm heraus. Warum? Weil in der Gemeinde der Heilige Geist wohnt, der sie auch dem Herrn entgegenführen wird. Und gleichsam ist das dann die Stunde des Offenbarwerdens der Gemeinde. Es kommt jetzt alles ans Licht. Es darf nichts mehr versteckt bleiben. Alles, was bis dahin in Schlupfwinkeln verborgen war, muss jetzt zum Vorschein kommen. Meine Taube in den Schlupfwinkeln der Felsen, Entrückung, im Versteck an den Felsstufen, lass mich deine Gestalt sehen. Im Moment der Entrückung wird der Leib Jesu Christi, die Gemeinde Jesu Christi, offenbar. Und dann werden wir wissen, wer dazugehört und wer nicht. Es wird zwar eine anmutige Gestalt sein, vor sich wird er sie stellen, er sagt, meine Schöne, vollkommen bist du, ohne Flecken und Runzeln. Aber es ist auch wahr, die Stunde seiner Wiederkunft wird die Stunde sein, an der das Verborgene des Herzens ans Licht kommen muss und eines jeglichen Werk offenbar werden wird. Und ich sage Ihnen eins, das sage ich mir und das sage ich Ihnen, meinen lieben Mitchristen, wir werden uns noch sehr wundern. Was in unserem Gedankengut vielleicht nicht gepasst hat, was unserem geistlichen Geschmack nicht entsprach, steht im Himmel vielleicht höher, weil er sieht das Herz an. Ich habe Christen erlebt, die nicht so ausgesehen haben, wie ich mir das vielleicht wünsche. Aber von ihrer Geistlichkeit kann ich mir 10 Scheiben abschneiden. Verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen wird und die Absichten der Herzen offenbaren wird. Und dann wird jedem sein Lob werden von Gott. Wir werden uns noch sehr wundern, sehr. Wir können uns der Wahrheit nicht entziehen, darum wird es noch einmal dringend gesagt, es wird dann am Schluss gesagt, fangt uns die Füchse, die den Weinberg kaputt machen. Die kleinen Dinge, wissen Sie, die spitze Zunge, das macht die Gemeinde kaputt. Die falsche, ungeistliche Frömmelei macht die Gemeinde kaputt. Wir wissen alles, wir können das Gesetz auswendig, nicht wahr? Wir können uns gegenseitig drücken und abstoßen, wir können uns hassen, wir können die Bibel zitieren. Wir können von oben runter hämmern. Was wir nicht können, ist lieben. Das können wir nicht. Und die Liebe ist das Größte. Und bevor wir alles andere lernen, müssen wir die Liebe lernen. Und da haben wir Jahrhunderte nachzuholen. Meine Geliebte spricht, mein Geliebter. Und unter dieser Liebe packen wir nicht die Sünde. Das ist kein Deckmantel zur Sünde. Sie verstehen mich richtig, nicht wahr? In heiliger Konsequenz und Hingabe und in völligem Gehorsam wollen wir das tun, was er uns hier sagt. Aber das wollen wir tun, nicht das, was Menschen sagen. Das wollen wir tun. Fangt die kleinen Füchse, lasst es uns doch wegtun, was den Herrn und seinen Geist betrübt. Ich schließe mit den letzten Versen. Es wird hier gesagt, sehen Sie, solange der König bei seiner Tafelrunde weilt, gibt meine Narbe ihren Duft. Sie hat Gemeinschaft und sie ist ein Wohlgeruch Christi. Sind wir das auch? Sind wir ein Wohlgeruch Christi? Darauf kommt es an. Oder ist es, wenn man uns sieht, sagt man, oh, gehen wir bloß weg mit dem. Also dieser Norbert da oben, wie der da immer rumschreit und so. Sind wir ein Wohlgeruch Christi? Wissen Sie, es gibt Christen, ich habe sie erfahren, es gibt Christen, die wirken anziehend. Anziehend. Da fühlt man sich wohl. Da ist man in deren Umgebung und da sagt man, möchte ich gerade mein Herz ausschütten. Kennen Sie das auch? Mit denen kann man beten, denen kann man was sagen. Und es gibt andere Christen, mit denen würde man nie reden. Da würde man nie ein seelsorgerliches Gespräch führen wollen. Stimmt's? Wohlgeruch Christi. Jesus sind sie zu Tausenden nachgefolgt. Vers 8, Da heißt es, sie erwartet ihn. Sie sagt, horch, mein Geliebter, siehe, da kommt er. Das muss unsere Haltung sein, liebe Freunde. Vers 10, sie hört auf seine Stimme zur Wiederkunft. Sie liest in der Bibel, möchte ich mal neutestamentlich sagen, nicht wahr? Mein Geliebter erhebt seine Stimme. Sie hat ihr Ohr darauf gelegt. Sie liest das prophetische Wort. Ihr tut wohl darauf zu achten. Und dann Vers 11, sie achtet auf die Zeichen der Zeit. Denn siehe, der Winter ist vorüber, der Feigenbaum blüht und der Weinberg und so weiter, ja? Sie achtet auf die Zeichen der Zeit und das hat mich am meisten beeindruckt, da muss ich auch noch viel lernen, sie lässt sich ermahnen. Sie lässt sich zurechtbringen. Sie sagt, fangt uns die Füchse. Das Letzte, was ihr gesagt wird, fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, die bösen Blicke, das nicht aufeinander zugehen können, die kleinen Gehässigkeiten und Unstimmigkeiten und Uneinigkeiten und Eifersüchteleien und Selbstmitleid. Fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, die den Weinberg verderben, die Gemeinde Jesu. Denn unser Weinberg steht in Blüte, es ist soweit. Und am Schluss sagt sie, mein Geliebter ist mein und ich bin sein. Ich habe hier, das lese ich nur noch vor, hier, aber das ist so passend. Wochenlang war der Mann geschäftlich in der Welt herumgereist. Endlich kam das Fax mit der erhofften Ankündigung. Morgen früh werde ich mit der und der Luftfahrtgesellschaft zurückkommen. Ankunft 10 Uhr. Kann sich aber noch etwas verschieben. Oh, endlich kommt er zurück. Bei jedem Dröhnen springt die junge Frau auf die Terrasse der Flughafenanlage und versucht schon von Weitem den Namen des Flugzeugs zu entziffern. Das wiederholt sich etliche Male. Einige Anwesenden schauen unterdessen etwas befremdet, andere schauen mitleidig. Doch dann kommt der große Moment. Sie rast die Treppe hinunter und in den Empfangsraum, wo sie ihrem Mann fast die Luft abdrückt. Eines wissen die stillen Beobachter, fast etwas eifersüchtig. Andere denken vielleicht wehmütig an vergangene Ehejahre zurück. Inzwischen aber ganz gewiss, diese Frau hat ihren Mann unwahrscheinlich lieb. Übrigens war da noch eine andere Frau, die sich die Zeit vor einem aufgestellten Fernseher verkürzte. Sie wusste genau, dass sie von ihrem Platz aus den Mann nicht verfehlen konnte. Bald war sie dermaßen abgelenkt und erschrak richtig, als er so plötzlich vor ihr stand. Logischerweise nun des Rätsels Frage: Welche Frau liebt ihren Mann mehr? Liebe so wunderbar. Kennst du die Liebe schon? Die Geliebte spricht: Siehe, da kommt er. Mein Geliebter ist mein und ich bin sein, der in den Lilien weidet.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Norbert Lied mit dem Thema Die Stunde der Wiederkunft. Wenn es Sie innerlich angesprochen hat, Sie Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!